Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Alle aktuellen Hits heißt es ja bei NDR 2. Einer davon ist natürlich Tietjen talkt. Moin, sag ich mal, herzlich willkommen dazu. Heute mit einem Dauerhit im deutschen Kino und Fernsehen. Er kann alles. Kleingangster, Lebemann, Oberkiffer, er kann dünnhäutig, er kann hartherzig oder auch komplett durchgeknallt. Moritz Bleibtreu ist hier, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Bettina.
Moritz, Tagesschausprecher, das hast du, glaube ich, noch nicht gespielt, oder?
Nein, habe ich noch nicht gespielt. Nein.
Wollen wir mal so einen ganz kleinen Test machen? Ich hätte hier eine Meldung für dich.
Oh ja, gerne, komm, das finde ich super. Und soll ich das so machen, wie das so ein Tagesprecher wirklich machen würde?
Genau, so kannst du dir eine von den Meldungen aussuchen.
Nur eine?
Ja, oder zwei.
Gut, dann fangen wir an mit der ersten. Ich habe es nicht vorher gelesen, ja?
Nee.
Agrarminister von Bund und Ländern beraten bei Konferenz über möglichen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt zeigte sich im Vorfeld überzeugt, dass Deutschland für diesen Fall gut gewappnet ist.
Also ich finde es nicht schlecht, du. Das
war nicht so schlecht,
ungeprobt. Oder? Der Gesichtsausdruck ist auch schon ganz gut.
Ne? Und die Körperhaltung. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.
Das müsste...
Bei Schade, Schweinen aber verläuft die Erkrankung fast immer tödlich.
Wenn man diesen Gesichtsausdruck jetzt noch sehen, wenn Sie den sehen könnten. Herrlich, das reicht mir schon. Das
Dankeschön.
Reicht mir schon als
Test. Bin ich besetzt?
So, ja, ja.
Ich habe die Rolle.
Ja, du hast
super.
Die Rolle.
Klasse.
So, also nur Gott kann mich richten. So heißt ja das neue Werk von Moritz Bleibtreu. Ab kommenden Donnerstag im Kino. Ricky, Rafa und Latif gaunern sich um Kopf und Kragen. Ist eine tragische Geschichte, ist aber auch lustig. Moritz ist auch Produzent. Wieso, weshalb, warum und warum die Liebe eigentlich in dem Film so kurz kommt, das und mehr besprechen wir mit Moritz. Ich freue mich. Hier ist NDR 2. In München ist er geboren, in Italien war er, in Frankreich, in den Staaten. Eigentlich hat er überall mal gedreht. Moritz Bleibtreu ist mein Gast. Warum ist Hamburg trotzdem der wichtigste Ort für dich, Moritz?
Das weiß ich nicht. Als ich damals Deutschland verlassen habe, da war ich, glaube ich, so 17 und bin dann 4 Jahre weg gewesen aus Deutschland. Habe ich eigentlich, also ich bin weggegangen, weil ich wusste, ich komme wieder. Das war irgendwie immer irgendwie klar, dass ich nicht weggehe, um wegzubleiben. Und habe dann eigentlich auch im Ausland und in der Zeit, wo ich nicht in Deutschland war, viel mehr Deutschland schätzen gelernt eigentlich. Also ich war nicht so ein Riesenfan meines Heimatlandes. Und das ist dann, hat sich dann geändert. Also als ich wiederkam, habe ich wirklich gemerkt, nö, Hamburg ist schon so der Ort, wo ich dann auch gerne bleibe. Und das ist auch nach wie vor so. Und gerade wenn man viel reist, wenn man viel unterwegs ist, ist es auch die perfekte Stadt. Ne? Weil es schön langweilig, lässt sich schön in Ruhe. So, es ändert sich nicht so viel. Weißt du, verpasst nichts, wenn du mal eine Woche nicht da bist. Und trotzdem heißt sich die Stadt immer wieder herzlich willkommen. Und ich bleibe hier auch. Ich gehe hier nicht mehr weg.
Der Film, der nächste Woche ins Kino kommt, Nur Gott kann mich richten, spielt ja in Frankfurt. Hat das einen bestimmten Grund?
Ja, wir haben damals, als ich das Buch von Özgür bekommen habe, da war das nicht, also es wurde nicht benannt, wo der Film spielt. Da habe ich gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, wollen wir das nicht in Frankfurt machen? Weil Frankfurt ist eine Stadt, die im Kino noch nicht so wirklich viel erzählt wurde und natürlich ein tolles Bild einfach abgibt im Zusammenhang mit so einer Geschichte. Ne? Viel Stahl, Glas, die hohen Hochhäuser, das Geld, die Banken. Die offene Szene am Bahnhof, ne? Diese Mischung aus Hochfinanz, Kriminalität und so, das hast du so in Deutschland eigentlich nur noch in Frankfurt. Also ich glaube, eine offene Szene, wie übrigens früher St. Georg, war ja genauso. Ne? Also alles da bei Max und Konsorten rum, da vorne am Hauptbahnhof, das war ja eine komplett offene Szene,
ja,
wo damals
ja.
Das Drop-In war. Das gibt es so, glaube ich, wirklich nur noch in Frankfurt. Das ist überall weg, aber in Frankfurt hast du das noch. Und wir haben halt gedacht, das passt da gut hin. Hinzu kommt, dass viele Rapper, wo von Anfang an klar war, dass wir wollten halt von Anfang an, das war auch eine Idee, dass wir einen Soundtrack auf den Weg bringen, der sozusagen den Film so mitbegleitet und wo das eine dem anderen so ein bisschen hilft und sich das gegenseitig befruchtet. Viele der Rapper, die wir auf dem Soundtrack haben, die sind auch aus Frankfurt. Und das war so eine Idee und das hat dann auch gut geklappt. Wir sind dann auch sofort aus Hessen gefördert worden. Und dann mussten wir sozusagen sogar da drehen, aber das haben wir sehr gern getan.
Und einen hessischen Filmpreis habt ihr ja auch schon bekommen.
Ah jo, genau.
Und über den Inhalt reden wir natürlich auch nachher. Hier ist Tietjen talkt mit Moritz Bleibtreu. Dass Kinder sich denselben Beruf aussuchen wie die Eltern, das kommt ja häufig vor. Bei Moritz war es genauso. Deine Mama Monika Bleibtreu kennt ja jeder Moritz. Ab welchem Alter war für dich klar, das, was Mama macht, will ich auch?
Eigentlich seit ich denken kann. So, also seit ich eine Erinnerung daran habe, was ich im Leben wollte, kann ich mich an nichts anderes erinnern, außer eben Schauspielerei. Ich wollte nie was anderes. Das war meins. Und ich habe das auch nie als eine Form von Wunsch in dem Sinne gehabt, dass man sagt, oh, das wäre toll, vielleicht klappt das mal oder so, sondern das war wie eine Gewissheit. Also ich wusste, ich mache das, ist eigentlich nur noch die Frage, wie.
Und du hast ja mit 9 auch schon angefangen. Ganz süß, habe ich gestern noch mal im Internet mir angeguckt, deine erste Rolle. Und dann wollte deine Mutter aber, dass du die Schule erstmal fertig machst.
Meine Mutter wollte eigentlich auch nicht, dass ich den Film mache. Das ist damals meinem ehemaligen Stiefvater, kann man sagen, sozusagen geschuldet, der die Idee, dass ich da mitspielen könnte, laut am Tisch geäußert hat. Und weißt ja, wie das ist, wenn die Mutter daneben sitzt und der Mann sagt, willst du das, dann kann sie das natürlich nicht zurücknehmen. Und ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Und meine Mutter, ich sehe noch, wie die gegen ihn angeguckt haben, sie so, du. Und, aber sie konnte natürlich dann nicht mehr Nein sagen. Und dann habe ich es gemacht. Aber das war, meine Mutter wollte das gar nicht. Und meine Mutter hat auch dann nach diesen, ich habe damals 2 Filme gemacht, beide Male Neues aus Uhlenbusch, eben mit meinem damaligen Stiefvater war Hans-Peter Korff.
Hans-Peter Korff,
meine Mama damals zusammen. Und danach hat sie gesagt, so, das war's jetzt, nie wieder. Also bis du nicht erwachsen bist und bis du den Beruf nicht gelernt hast, machst du hier gar nichts mehr. Und dann durfte ich nicht mehr. Ja, und das war schlimm, weil ich wollte natürlich, fand das natürlich voll geil, ne? 6 Wochen schulbefreit und Filme gedreht, das war für mich ein Traum. Ich habe das geliebt, damals schon. Und deshalb war ich richtig traurig. Und ich habe natürlich auch Angebote bekommen dann, ne? Und dann hat mich Mama nicht mehr gelassen, hat sie gesagt, nee, jetzt reicht's.
Aber würdest du im Nachhinein sagen, es war richtig so,
absolut,
dass sie das gemacht hat?
Absolut, absolut. Und es hätte nie stattgefunden, wenn dieser Versprecher am Tisch nicht war. Ich kann mich da heute noch dran erinnern, wie er sagt, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Und meine Mutter schießt ihm diesen Blick zu, der töten kann. Und ich wusste, ich muss jetzt gar nicht, ja, weil sonst wär der Zug abgefahren. Ne? Und in dem Moment konnte sie nichts mehr machen. Und ich habe richtig gesehen, oh mein Gott, das hat sie jetzt richtig gewurmt. Das wollte die eigentlich nicht.
Moritz bleibt treu, mein Gast, der ist ja Schauspieler und er ist Raucher. Stimmt auch noch, ne? Du bist noch Raucher.
Leider immer noch, ja.
Ja, und in dem neuen Film sieht man das auch ganz eindeutig. Da wird in fast jeder Szene geraucht. Es gab ja jetzt so eine öffentliche Diskussion darüber, ob in Filmen überhaupt noch geraucht werden soll.
Die gibt es schon lange.
Gibt es schon lange. Also ja. Es wird eigentlich immer schlimmer. Wie siehst du das? Hat man da nicht auch ein bisschen Vorbildfunktion?
Ich finde ja dieses ganze Vorbild-Dings, also ich weiß nicht, mich macht das irgendwie, diese ganze Diskussion macht mich total irre, weil ich mir so denke, Leute, also man kann doch jetzt nicht, wir sind doch jetzt nicht über 2000 Jahre irgendwie zu dem geworden, was wir sind, damit wir jetzt überhaupt nicht mehr fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen und mit gesundem Menschenverstand selbst zu entscheiden, ob ich eine Zigarette rauchen will oder nicht. Das muss man doch irgendwie einem erwachsenen Menschen zugestehen können. Ich weiß nicht. Mittlerweile darfst du nichts mehr sagen. Alles ist, alles hat eine Vorbildfunktion, alles hat eine Relevanz, alles hat. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich empfinde mich als Geschichtenerzähler. In Geschichten müssen Helden alles dürfen. Also darf ich jetzt keinen Film mehr machen, wo einer mit 250 über eine Landstraße fährt, weil.
Wenn man das nicht tut.
Also, wo wollen wir da anfangen, ne? Das ist ein Fass ohne Boden. Und ich finde das. Ich finde es einfach schade und es ist auch so dieser Drang, alles kommentieren zu wollen und immer eine Meinung zu allem zu haben, der natürlich auch aus den sozialen Medien einfach resultiert, ne? Weil das ist das, was die sozialen Medien den Menschen vermeintlich geschenkt haben, ne? Also eine Meinung. Das läuft aber voll aus dem Ruder gerade. So. Und auf einmal habe ich das Gefühl, haben alle eine Meinung zu irgendwas und die Aufregung ist riesengroß. Aber es bedeutet am Ende des Tages alles gar nichts. Es ist so, das findet auch nur virtuell irgendwie statt und es bleibt bei Geplapper. Und ich bin jemand, der sich dann möglichst immer, also bei allem, was ein Hashtag hat, weißt du, mache ich 2 Schritte zurück und äußere mich dann nicht, weil das tun doch wirklich nun schon genug Leute, ne? Das ist, da habe ich keine Antwort drauf. Ja, in dem Film wird viel geraucht, in dem Film wird viel geraucht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen lässt vor dem Artikel der Kunstfreiheit. Oder vor der Freiheit in der Kunst, dass man im Film irgendwann keine Zigaretten mehr rauchen darf. Das wäre ja Wahnsinn.
So, ich habe es gerade schon angekündigt. Moritz Bleibtreu ist ja hier. Wir haben gerade über das Rauchen gesprochen und über Hashtags. Und viele haben die Bilder noch im Kopf. Diese Golden Globe Gala, alle aus Protest schwarz gekleidet auf dem roten Teppich gegen sexuellen Missbrauch von Künstlerinnen und Künstlern im Filmgeschäft. Bei dir auf der Facebook-Seite sucht man vergeblich nach einem Hashtag MeToo. Das heißt, du hältst dich bei dem Thema speziell zurück oder einfach generell?
Man kann sagen generell. Also eins ist mal klar. Dass ein Mann sich an einer Frau vergeht, ist schlimm. Dass eine Frau sich an einem Mann vergeht, ist schlimm. Dass ein Mann sich an einem Mann vergeht, ist schlimm. Dass eine Frau sich an eine Frau vergeht, ist schlimm. Müssen wir das wirklich, brauchen wir schwarze Anzüge, um das zu demonstrieren, dass wir wissen, dass das falsch ist, diese Sachen? Ich weiß nicht, das ist bei mir auf der Skala von gesunden Menschenverstand irgendwie ganz. Ich gehe davon aus, dass Menschen das wissen, was da falsch und richtig ist. Es ist schrecklich, dass sowas passiert, aber ich glaube nicht, dass man das irgendjemandem erklären muss. Und vielleicht noch abschließend sei gesagt, das ist nichts, was mit der Filmbranche zu tun. Das ist ein globales Problem und du findest diese Problematik in jedem Unternehmen der Welt. Überall, wo es Machtstrukturen gibt, gibt es diese Scheiße. Mhm. Und das ist doch nichts Neues.
Das, so. Das gibt es leider überall, genau.
Ja, das gibt es überall.
Und wie ist das in deiner Branche? Merkst du schon, dass das gewisse Leute beeinflusst? Also dass ein Umgang auch zwischen Männern und Frauen beeinflusst, dass das jetzt das in aller Munde ist und alle ganz genau hingucken, was sagt der, was macht der?
Habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt, aber ist natürlich logisch. Ich habe ja auch tatsächlich auch innerhalb der Branche gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also ich bin ja wirklich schon so ein bisschen so ein Außenseiter auf eine Art, ne? Also, und das finde ich auch gut, aber nicht, weil ich mich abgrenzen will, sondern einfach, weil es mir keinen Spaß macht, ne? Also mich interessieren viele Sachen einfach auch gar nicht. Krieg sie auch gar nicht mit. Wir können mal gucken, am Wochenende ist Bayerischer Filmball, da ist sehr viel Raum für sexuelle Nötigung. Also gucken wir mal. Ich halte die Augen offen, wer hier wen nötigt.
Moritz Bleibtreu ist mein Gast. Er war sehr fleißig. Donnerstag kommt er ja mit Nur Gott kann mich richten ins Kino. Letztes Jahr war schwer bekifft zu sehen in Lombok 2. Es war einmal in Deutschland war er zu sehen. Und natürlich auch als Anwalt Kronberg in den Schuldfolgen nach Ferdinand von Schirach. Sag mal, apropos Lombok, Moritz, kann man eigentlich Kiffer so gut spielen wie du, ohne zu kiffen?
Das siehst du ja an Lukas, der nun wirklich überhaupt nichts mit Kiffen am Hut hat. Und das, glaube ich, auch sehr überzeugend spielt. Ne? Ich habe schon mal einen Joint geraucht im Gegensatz zu ihm. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das war das Entscheidende bei Lombok oder eben auch Lombok im ersten Teil. Eine der Gründe, weswegen der erste Teil gerade bei Kiffern so angenommen wurde, ist, weil wir vor allem eins gemacht haben. Und das war quasi neu, im Gegensatz zu allen anderen Kifferfilmen, die es vorher gegeben hat. Wir haben nie stoned gespielt. Also nicht im Sinne von, wir haben nicht geraucht, sondern wir haben das Stoned-Sein nicht gespielt. Verstehst du?
Ja.
Die Filme vorher haben dann haben die Typen alle so geredet und hatten so kleine Augen, haben gesagt, boah, guck mal, ein Vogel. Weißt du? Und das haben wir halt nicht gemacht, sondern wir haben halt so gemacht, wie es ist im Leben. Aber nö, man muss überhaupt nicht irgendwas gemacht haben, um etwas spielen zu können. Das wäre ja schlimm.
Man muss einfach nur ein guter Schauspieler sein.
Richtig, ne? Man braucht etwas Begabung.
Dieser Anwalt Kronberg in den Schuldfolgen, das ist ja ein bisschen anderer Typ als den man dich häufig sieht. Ne? Der ist ja sehr zurückgenommen, so ein bisschen distanziert. War das ein besonderer Reiz für dich, mal sowas zu spielen?
Du wirst lachen, ja. Das war tatsächlich so. Ich weiß noch, als Oliver mir das damals angeboten hat und gesagt, du Moritz, pass auf, das ist eine Figur. Der macht gar nicht so wahnsinnig viel. Der funktioniert sehr konfrontierartig. Der ist immer da. Der führt die Zuschauer durch diese Fälle. Aber der hat keine persönliche Geschichte. Der hat keinen Hintergrund. Der ist ziemlich blank. Und ich würde dich deswegen ganz gerne haben, weil dein Gesicht braucht nicht mehr. Du bist du bist auch gut, wenn du nichts sagst. Jetzt, das ist natürlich Spaß. Ne? Dann habe ich gesagt, habe ich das gelesen und habe gedacht, doch, das ist tatsächlich interessant, weil man nimmt mich ja oft eben so als so ein, das bin ich ja auch irgendwo in meiner Natur, so ein Temperamentsbolzen war, der dann eben immer mehr macht als weniger. Und da habe ich gesagt, nee, fand ich die Geschichten einfach unheimlich geil und unheimlich spannend vom Ferdinand von Schirach. Und das mochte ich, dieses zurückgenommene, dieses ja, Konfrontierartige, das fand ich sehr, sehr gut. Machen wir übrigens jetzt auch eine dritte Staffel.
Hier ist NDR 2 mit Moritz Bleibtreu. Es gibt ja in deinem Leben Preise ohne Ende. Jupiter, Deutsche Filmpreise, Silberne Bären, Romis, Hessischen Filmpreis gerade gekriegt. Hast du nicht gesehen, ja? Gehst du jeden Abend dann zu deiner Vitrine und staubst die alle ab, die ganzen Preise? Wo sind die?
Die stehen alle in meinem Büro, so mit denen von meiner Mutter zusammen. Und ja, die stehen da rum, so. Und nee, die werden nicht groß geputzt, im Gegenteil. Nee, ich habe meinen Bären ein einziges Mal geputzt. Aber dann so richtig mit gibt es ja diesen Trick, Alupapier in Wasser und dann, weißt
so
du.
So richtig, dass er wieder schön glänzt.
Ja, dass er wieder richtig schön glänzt.
Also es bedeutet dir schon was, ne? Also ich habe dich manchmal so gesehen bei Preisverleihungen, beobachtet, die Kameras gehen ja auch mal ganz dicht dran. Also das bedeutet ja auch emotional, du freust dich, ne? Also es macht dich auch stolz, wenn du geehrt wirst. Ne?
Ja klar, es wäre ja total gelogen und auch total heuchlerisch zu sagen, ich werfe diesen Preis von mir. Also und wenn, dann soll man das bitte auch machen, dann soll man auch der Veranstaltung fernbleiben. Was meine Mutter übrigens des Öfteren getan hat, ne? Also das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Man kann ja.
Also sie mochte das nicht.
Meine Mutter hatte damit große Probleme. Meine Mutter hat große Probleme gehabt damit. Die hat mehrere Preise auch abgelehnt. Hat dann 1972, glaube ich, die goldene Kamera bekommen. Die steht heute nochmal mit, die ist pechschwarz. Und da gibt es ein Gruppenfoto, wo alle mit Smoking und Abendkleid sind. Meine Mutter hat einen Norweger-Pulli an. Und mit der Haltung ist sie da auch hin. Das war halt, und damals natürlich noch ganz extrem, ne? Burda, Springer, das war politisch hoch fragwürdig. Und das war auch nicht cool, also für Künstler der damaligen Zeit, nach Glanz und Gloria und Fame und Preisen zu schielen. Das war extrem uncool. Und ich weiß noch, dass sie mir irgendwann mal erzählt hat, dass sie bereut hat, dass sie das Ding angenommen hat. Und dann habe ich habe es natürlich von Anfang an gesagt, hallo Mama, was soll denn das? Was ist das für ein Schwachsinn? Ist doch völlig egal, ob jetzt irgendein Springer, Bruder oder sonst wer dahinter steckt. Tatsache ist, du hast etwas toll gemacht und da sind Menschen, die dich dafür schätzen und die ehren dich. Das ist doch cool, nimm das doch einfach hin. Und das hat lange gedauert, bis sie das für sich auch umarmt hat. Und dann hat sie ja auch am Ende dann nochmal einen ganzen Po voller Preise bekommen. Und die stehen jetzt alle bei mir rum und es ist schön, nimm es hin. Und freu dich.
Wie schön, Sie sind noch da. Moritz Bleibtreu und ich sind auch noch da. Und Moritz ist mit zwei guten Buddies in so eine ganz hässliche Gangsterkiste reingestolpert. Irgendwie wollten sie gar nicht, aber dann liegen am Ende doch wieder ein paar Leichen in Hinterhöfen rum. Nur Gott kann mich richten, so heißt das große Missverständnis. Ab Donnerstag können Sie das in unseren Kinos nachvollziehen. Im Grunde hast du, beziehungsweise in deiner Rolle, das alles gar nicht so gewollt. Oder, Moritz?
Ja, keiner von denen eigentlich streng genommen. Ne? Es ist ein Film über... Es ist ein klassischer Genre-Thriller, es ist ein Film über Rache, ein Film über Freundschaft, auch über Liebe auf eine Art und Weise. Und vor allem ein Film über Helden, die alle eigentlich das Richtige wollen, aber das Falsche tun.
So kann man das zusammenfassen. Ausführlich sprechen wir natürlich über diesen Film und über andere Dinge auch. Schön, wenn Sie dranbleiben. Bis gleich.
Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann!
Hier,
gib mir die gottverdammte Tasche, du Mensch!
Ah, hätte ihm die gottverdammte Tasche mal lieber nicht gegeben. Andererseits wäre der Film mit Moritz Bleibtreu dann auch schon zu Ende. Das sind so Gangster wider Willen, ne? Die sich so in unglücklichen Zusammenhängen verstricken. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, es ist eigentlich die Geschichte von Ricky, der aus dem Knast kommt und keine Möglichkeit sieht, großartig in dieser Welt. Und das ist ja schwer, wenn man aus dem Gefängnis kommt, weiter voranzukommen mit normalen bürgerlichen Mitteln. Und der Papa hat, dem es nicht gut geht und der eigentlich sagt, ich würde ganz gern von hier weggehen und dafür brauche ich Geld. Und der kennt nur eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und dann probiert das halt nochmal. Und das, der große Fehler, den er da macht, ist, dass er seinen Bruder involviert. Und seinen Bruder benutzt, um ihm zu helfen in so einer Situation, um an Geld ranzukommen. Und dann geht vieles schief. Und gleichzeitig ist es die Geschichte von einer Polizistin, Birgit Minichmeier, die ihr Kind retten will. Und die den Weg dieser beiden Jungs kreuzt.
Der spielt im Migrantenmilieu?
Nicht nur, aber auch.
Auch?
Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Chico mal nimmt, als der erste Film, den ich mit Özgür zusammen gemacht habe. Ich glaube, Chico, das kann man schon so sagen, war einer der ersten Filme, die sich sozusagen mit diesem Milieu beschäftigt haben. Die aber im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die es gegeben hat, nicht sozusagen von außen nach innen erzählt haben, sondern von innen nach außen. Das heißt, das ist nicht... Ein Film, der aus der Mehrheitsperspektive heraus erzählt und sagt, guck mal, so sind diese Schwarzköpfe und guck mal, was die so erleben und schau mal, hier ist das so und so ist das so und dann unter Umständen das Ganze auch noch beurteilen und bewerten, sondern das ist ein Film, der mit und über die erzählt, aus deren Perspektive.
Es erinnert so ein bisschen an Goodfellas auch, an so amerikanische Gangsterfilme. Es geht ja eben viel auch um enge Freundschaft. Man könnte ja sagen, es wird auch ein bisschen romantisiert. Ne? Also es wird ja diese ganze Szene, die auch sehr hart sein kann, wird sehr positiv dargestellt. Ne?
Ja, das ist aber eine Diskussion, weißt du, die ist so alt wie das Kino selbst. Ne? Also dieses ewige, was ist zuerst da, Spiegel der Realität. Es ist immer eine Vermischung aus beiden. Also ich bin mir garantiert sicher, dass Scarface in seiner Anlage höchstwahrscheinlich einen echten Gangster zugrunde lag und dann wiederum eine ganze Generation von Gangstern Scarface geguckt haben und gesagt haben, geil, so wie Tony Montana.
So will also, ich auch werden.
Du kannst das ist ein Geben und Nehmen und das ist im Allgemeinen so. Das gilt auch nicht nur für das Gangstergenre, das gilt fürs Kino im Allgemeinen, für die Musik im Übrigen genauso. Das befruchtet sich immer gegenseitig. Du wirst immer den einen finden, der für sich aus einem Film das herausnimmt, was du eigentlich überhaupt nicht wolltest. Ne? Also wenn, keine Ahnung, Kubrick damals, Full Metal Jacket, ne? dieser Song, den die singen, diese Bootcamp-Lieder, die waren eine Woche später in den Hitparaden. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Intention von Herrn Kubrick war. Ne? Also du kannst den miesesten Antikriegsfilm machen, wo die Beine und Arme durch die Gegend fliegen und jeder Idiot weiß nun wirklich, dass dies ist ein Film, der sich gegen Krieg richtet. Das ist, ne? Du wirst Leute finden, die das geil finden. Und die sagen, oh, guck mal, wie geil das war. Hast du gesehen, wie der Arm weggeflogen ist? Das kannst du nicht vermeiden. Und die Kunst kann sich das dann auch nicht diktieren lassen.
Moritz Bleibtreu ist vorbeigekommen heute bei Tietjen Talkt. In erster Linie ist er natürlich als Schauspieler bekannt, aber bei dem Film Nur Gott kann mich richten ist er auch Co-Produzent. Warum hat dich das gereizt? Weil du auch so reich werden möchtest wie Til Schweiger,
Moritz? Nee, dann würde ich eins nicht machen, und zwar deutsche Kinofilme produzieren. Zumindest nicht solche, wie ich sie gerne sehe. Da wirst du nur noch ärmer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es war so, dass ich bin wie die Jungfrau zum Kinde dahin. Das war die Idee von Christian Becker, der die ausführende Produktion gemacht hat, Redback Film. Und der hat gesagt, könntest du dir das vorstellen? Weil ich kann mir gut vorstellen, inhaltlich, du kennst dich da gut aus, du kennst diese Leute, das könnte doch hilfreich sein. Und dann habe ich gesagt, Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich da helfen wirklich? Und habe dann schnell gemerkt, doch, das kann man machen. Und hinzu kommt, dass es natürlich auch einfacher gemacht hat, weil sozusagen meine gesamte Gage als Schauspieler, auch mein Produzentenanteil, das ist alles in dem Film drin. Das heißt, wenn der Film jetzt nicht funktionieren sollte, dann gehe ich auch mit null nach Hause. Nee, also ums Geld verdienen geht es, glaube ich, beim Kinofilme produzieren schon mal gar nicht in Deutschland.
Also es ist ein großes Risiko auch, ne? Finanzielles Risiko für dich auch.
Ja, absolut.
Du hast noch einen zweiten Film produziert, Familie. Das schreibt sich mit Y, ne? Warum eigentlich?
Türkiye.
Ah, okay, türkisch. Da spielt dieser Rapper Xatar, über den wir schon gesprochen haben, eine größere Rolle. Was ist die Geschichte?
Familie ist wirklich ein Film von der Straße, für die Straße, no budget gemacht, also alles aus hundertprozentig eigenständigen Mitteln. Das sind zwei Jungs aus Spandau, die den Film gemacht haben, Kubilay Salikaya und Sedat Kirtan, das wirklich alles alleine komplett gemacht haben. Der Film ist schwarz-weiß und freue mich da total auf die Zusammenarbeit. Der ist im Mai dann im Kino.
Woher kannst du dich eigentlich so gut in dieses Milieu reinversetzen? Ich meine, du hast deine Jugend in St. Georg, gut, kann ein Grund mit sein, weil du ja auch im Migrantenmilieu da dich viel bewegt hast. Aber heutzutage doch eigentlich gar nicht mehr so. Oder ist das, gehören die auch zu deinem Freundeskreis?
Naja, ich bin halt in einem Rotlichtviertel groß geworden. Insofern ist alles, was Unterwelt oder Rotlicht oder Milieu ist oder so, mir nicht fremd. Das habe ich mehr oder weniger so ein bisschen von der Pike auf gelernt. Und dann sind alle meine Freunde, also meine engen Freunde, die ich habe, seit ich 13, 14, 15 bin, das sind alles Ausländer, komischerweise. Sind alles Türken, Südamerikaner, das sind keine Deutschen dabei, also nur ganz, ganz wenige. Und ich habe mich in türkischen Haushalten oder, weiß ich nicht, griechischen Haushalten oder italienischen immer wohler gefühlt. Und da habe ich natürlich dann eine ganz andere Nähe zu entwickelt. So, auch zu dem Temperament, zu der Art und Weise, wie die mit Dingen umgehen, zu der Art und Weise, wie Familie zum Beispiel definiert wird. Ne? Da ist mir dann die in Anführungsstrichen mediterrane Art viel näher als die deutsche Art. Also ich bin viel eher jemand, der nicht nachvollziehen kann, wie man, Eltern in ein Pflegeheim steckt zum Beispiel. Ne, wo ein Türke oder ein Italiener sofort bei mir wäre und sagt, ja natürlich, klar, das geht nicht. Was machen diese Deutschen da? Mhm. Und das so Sachen. Also wo ich merke, da fühle ich mich fast da mehr zu Hause als in einem klassischen, das ist natürlich auch ein Vorurteil, ne? Es gibt immer solche und solche, aber als in so einem klassischen deutschen bürgerlichen Haushalt. Ich bin einfach mit denen groß geworden.
Moritz Bleibtreu ist mein Gast. Wir haben wirklich viel Spaß, haben schon über Nur Gott kann mich richten gesprochen und seine ganzen interessanten Projekte, auch darüber, dass er gerne und oft für einen Ausländer gehalten wird. Kannst du denn eigentlich Türkisch oder, ich weiß nicht, andere Sprachen, die in die Richtung gehen, Arabisch?
Yok, ben Türkçe konuşmuyorum. Was so viel heißt wie, ich kann kein Türkisch, nur fluchen. Und das wollen wir jetzt hier nicht machen. Das ist ja immer das Erste, was man lernt dann in Fremdsprachen. Ne? Also ich kann in vielen Fremdsprachen fluchen, aber nein, sprechen tue ich Türkisch nicht. Und Türkisch ist auch keine leichte Sprache. Es ist eine sehr schöne Sprache, aber doch ziemlich kompliziert. Aber ich kann Tee bestellen oder so oder eine Packung Zigaretten kaufen, das kriege ich auch noch hin. Bitte und Danke sagen und so, das schaffe ich auch. Aber das schaffe ich auch auf Russisch. Also das,
ehrlich? Das, wie stellt man eine Packung Zigaretten auf Russisch?
Bierpaket Marlboro Lütfen. Das wäre jetzt ein Paket. Iki-Paket Marlboro-Fan, das wären zwei Pakete und so weiter. Also zählen kann ich auch noch. Bedeki, Störtbash und so weiter. Das kriege ich schon noch hin. Aber das kann ich in vielen Sprachen. Das geht.
Meine erste Frage an meinen Gast Moritz Bleibtreu. Ist es theoretisch möglich, dich auf der Autobahn zu überholen?
Das ist theoretisch absolut möglich, ja. Das ist theoretisch absolut möglich. Praktisch müsste man das dann mal überprüfen. doch, das ist schon möglich.
Wie sieht's aus mit der Verkehrssünderkartei? Hast du Punkte?
Ja, ich bin momentan eigentlich ganz gut, aber ich habe eine Beziehung zu den Freunden in Flensburg, ja. Ja, das ist halt doof, ne? Wir haben ja so schöne Autobahnen und es gibt so schöne Autos und das macht so einen Spaß und naja, dann, ne? Ja, nee, wir stehen in regen Kontakt. So. Ja,
so kann man es schön ausdrücken.
Genau.
Kratzt es eigentlich an deiner Männlichkeit, wenn du einen Pannendienst rufen musst?
Nein, überhaupt nicht. Heutzutage ja sowieso gar nicht mehr. Das kann ja keiner können. Also das ist ja, du kannst auch nur einen Computer anschließen. Das ist ja, das hat sich ja so verändert. Du bekommst ja heute bei den simpelsten Sachen nicht mehr wirklich mit. Das ist einfach alles viel zu komplex geworden. Was, glaube ich, übrigens auch einer der Gründe dafür ist, dass die Leute so sauer werden in der Welt, ne? Also ich glaube, ganz vieles von dem, was wir so angeblich sozialen Situationen zuschustern und sagen, ja, die Leute sind unzufrieden, weil, keine Ahnung, sie haben kein Geld oder weil. Ich glaube, vieles davon, klar, das stimmt auch, aber ich glaube, es gibt einen Punkt, den übersehen viele, und das ist nämlich die Tatsache, dass die Leute mit der zunehmenden Komplexität der Welt nicht mehr zurechtkommen. Du schnallst einfach nichts mehr. Das ist genau das Ding. Du machst deine Kühler aber auf, guckst da rein und sagst, keine Ahnung. Nimmst dein Smartphone und sagst, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und das macht einen sauer, weil irgendwann hat man das Gefühl, man hat nicht mehr die Macht über dieses Ding, das Auto, dein Telefon, dein was weiß ich nicht was. Und diese Machtlosigkeit, glaube ich, die macht sauer. Irgendwann flippt man aus. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute so unzufrieden sind.
Es ist ja eher sogar schon umgekehrt, dass das Handy Macht über einen hat. Das kann ja Dinge, von denen wissen wir gar nicht, was das alles kann.
Schon lange, ja.
Muss dein Kleiderschrank mal wieder ausgemistet werden?
Ständig, ja. Aber da bin ich sehr brav, muss ich sagen. Ich mache dann immer so, meistens so einmal im Jahr mache ich dann so Verschenkstunde. Da kommen dann alle meine lieben Freunde zu mir und die dürfen dann alles mitnehmen, was ich auf den Haufen gelegt habe.
Also bist du noch ein Klamottenfreak, ne?
Ich mag Klamotten gerne, ja. Und man muss ja auch gestehen, wir kriegen ja auch immer so viele schöne Sachen geschenkt ab und zu mal und so, und wie Schauspieler. Das darf man ja ehrlich sagen. Und dann sollte man, aber ich gebe mir die größte Mühe, dass möglichst alle, die ich lieb habe, auch dran teilhaben können.
Das ist schön. Wie gefährlich ist es, dich in eine Karaoke-Bar mitzunehmen?
Das ist quasi unmöglich, weil meine Angst viel zu groß wäre, dass ich tatsächlich drankomme. Und wenn ich eins nicht kann, dann singen.
Ehrlich nicht? Kannst gar nicht singen?
Nee, leider nicht. Nicht so gut. Es ärgert mich auch ein bisschen. Das ist eine der Sachen, über die ich gerne viel mehr wüsste. Musik. Ja, das ist der Kelch ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Nee, ich glaube, ich würde mich in die hinterste Ecke setzen, alle vorschubsen. Und dann am besten, wenn ich dann rankomme, dann wähle ich Da von Trio.
Wie viel Bier muss denn getrunken haben, um bei Helene Fischer atemlos durch die Nacht mitzusingen?
Das schafft sie nicht. Oder der Alkohol nicht. Je nachdem, wie man das. Ich schätze Helene Fischer sehr, sehr absolut beeindruckende Performerin, aber überhaupt nicht mein Cup of Tea.
Muss man beten, wenn du eine Bohrmaschine in die Hand nimmst?
Nö, das geht eigentlich. Ich bin jetzt nicht begabt, wenn es um handwerkliche Sachen geht, aber ich bin auch kein Vollidiot. Geht schon.
Und bügeln kannst du auch?
Mhm. Bügeln kann ich auch, Einzelkind, ne? Also diese ganzen Sachen, die lernst du ja zum Glück schnell. Kochen, bügeln und so, das ging alles relativ schnell. Das habe ich schnell drauf gehabt.
Putzen. Und bei welchem Gericht bricht deine Familie in Freudentränen aus, wenn du sagst, heute koch ich das und das?
Ach, ich glaube bei den meisten so. Also ich kann nicht viel, aber kochen kann ich gut. Und auch mach das auch mit großer Leidenschaft und auch sogar ein bisschen pedantisch, also so richtig, das richtig ernst. Und ich lobe mich echt nicht viel selber, aber kochen kann ich gut. Ich würde mich fast über alles freuen, was ich koche, wenn ich es bekommen würde.
Das klingt gut.
Ja, ich weiß, ich lehne mich total weit aus dem Fenster, ist mir klar, Bettina. Aber das ist echt so, ich kann wirklich gut kochen.
Hier ist NDR2 mit Moritz Bleibtreu. Er ist ja Schauspieler, seit kurzem auch Produzent und schon länger Papa. Wie alt ist dein Sohn jetzt?
9. Wahnsinn, ja. Das letzte Jahr mit nur einer Ziffer. Ab nächstem Jahr gibt es 2.
Ja.
Das geht dann ja schon bis zum Kennen. Du.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man schon gucken muss, gerade wenn die Kinder älter werden, ne, was dran zu bleiben, ne, auch an dem, was sie interessiert. Wie machst du das mit deinem Sohn? Wie viel Zeit hast du, um mit ihm auch intensiv Zeit zu verbringen, um ihn kennenzulernen?
Natürlich zu wenig, ne, ist klar. Aber ich gebe mir die größte Mühe. Die Zeit, die ich habe, jede Minute, jede Stunde, wenn es wirklich nur ganz, ganz kurze Momente sind, dann setze ich mich halt doch in den Flieger, wenn es sein muss, und fliege dann nochmal zurück, damit ich dann halt einfach nur die 3 Stunden jetzt da bin. Ne? Also das ist was ich sehr früh gelernt habe, durch die Tatsache, dass ich eben oft lange nicht da bin, wie wichtig das ist. Also Zeit erzieht Kinder, ne? Und nichts anderes. Also ich glaube, wir haben das geschafft, dass der Junge wirklich, ich glaube, der redet mit mir über Dinge, die ihn beschäftigen. So. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, bis jetzt.
Was macht ihr am liebsten, wenn ihr Zeit zusammen verbringt?
Ah, mein Sohn ist voll vergnügungssüchtig so, ne? Das ist alles, was Kinder halt mögen, ne? Und wir versuchen möglichst führen. Das geht von, keine Ahnung, Schwimmen, Fußball, dies, das, 1000 Sachen. Der hat gerne viel, viel Alarm.
Was ist, wenn er Schauspieler werden will?
Dann soll er das machen. Dann soll er es lernen und soll es machen. Aber das sind so Sachen, weißt du, ich gebe mir die größte Mühe, diese ganzen Dinge so lange ich kann aus seinem Leben rauszuhalten. Weil 40 ist das neue 20, keine Ahnung. Weißt du, wann haben die Leute heute ihren Berufseintritt? Das dauert alles, das alles 15 Jahre, 20 Jahre später, als das bei uns der Fall war. Gleichzeitig fängt man sie im Alter von 6 Jahren irgendwie an zu nerven, was sie dann mit ihrem Leben anfangen wollen. Ne? Heute jagen sie die Kinder durch die Ausbildung durch, dann heißt es mit 18, obwohl der ein Abitur in der Tasche hat, macht man ein soziales Jahr. Ist doch logisch, dass der sagt, hallo, ich habe doch jetzt hier nicht 13 Jahre geknüppelt, damit ich jetzt ein soziales Jahr mache. Ich will berühmt werden, ich will Karriere machen, ich will studieren, weißt du? So. Warum fängt man nicht einfach 3 Jahre später an, habe ich gesagt. Schul die Kinder mit 10 ein.
Und dann können sie vorher ein bisschen spielen.
Natürlich. Ne, ich meine das knallernst, Bettina. Absolut. Ich meine das knallernst. Ich bin immer nur da und versuche immer nur Geschwindigkeit rauszunehmen.
Also ist ein unbeschwertes Kind.
Ziemlich. Ich glaube, dem geht's gut, ja. Ist ein großes Glück.
Das ist schön.
Tietjen talkt.
Moritz bleibt treu, hat ab Donnerstag einen tollen Film im Kino, nur Gott kann mich richten, hat eine Menge mit automatischen Handfeuerwaffen zu tun, heute ist er unbewaffnet hier bei mir gewesen. Wann führst du eigentlich Regie?
Das ist ein Plan, den ich schon länger mit mir rumtrage und ich war so blöd, das irgendwann mal gesagt zu haben, deswegen werde ich jetzt immer wieder von Leuten gefragt, aber ich sitze da dran und versuche das und es ist auf dem Weg.
Ist auf dem Weg.
Ja, es ist nur halt nicht so einfach.
Gut, darüber reden wir dann nächstes Mal.
Ja,
also
genau.
Ihnen danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Sonntag. Gucken Sie sich den Film unbedingt an. Freut sich Moritz, er ist ja schließlich auch Produzent, ne?
Genau, das wäre super. Dann kriege ich vielleicht sogar noch 1 Euro zurück.
Wollen, dass ganz viele Leute ins Kino gehen. Und jetzt erstmal einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Sie können die Sendung auch wieder natürlich als Podcast hören, unter anderem über unsere NDR2-App. Vielen Dank, Moritz, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.